Der Gott und die Welt Podcast.
Vanessa, hast du schon mal über deinen eigenen Tod nachgedacht?
Ja, ich bin tatsächlich jemand, der tendenziell eher zu viel über den Tod nachdenkt. Das mache ich aber schon seit ich Kind bin. Ja, ich denke, das ist ja bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, ob man vielleicht auch schon mal Kontakt hat mit dem Thema Tod. Wie ist es denn bei dir, Ines?
Weniger. Bei Coachings habe ich schon mal die Frage gehört, was soll man auf deinem Grabstein stehen? So, da denkt man dann irgendwie drüber nach, was einem wichtig ist im Leben, was man gelebt haben will. Aber sonst denke ich eigentlich weniger über meinen eigenen Tod nach.
Viele Menschen fangen sich ja auch dann damit an, auseinanderzusetzen, wenn sie eine Krankheit haben, die tödlich sein könnte. So geht es zum Beispiel auch an Marco Schwinger. Er ist 41, Sektlehrer und Familienvater. Und ja, der Marco hat Lymphdrüsenkrebs.
Er ist unser erster Interviewpartner für den heutigen Gott und Welt Podcast und er erzählt echt berührend und ehrlich, wie er mit der Krankheit umgeht. Wir reden aber auch mit einer Frau, die das Ganze schon hinter sich hat, mit unserer Arbeitskollegin der Rosi Hörler. Wie der Krebs ihr Leben verändert hat und was ihr letztlich das Leben gerettet hat, das hört ihr im zweiten Teil des Podcasts.
Schön, habt ihr eingeschaltet.
Vanessa, du hast dich mit Marco über seine Krankheit und seinen Umgang damit unterhalten können. Ist er denn unheilbar krank?
Nein. Der Marco ist in der Situation, dass er auf fremde Stammzellen wartet. Es gibt also Hoffnung für ihn. Er wartet auf einen sogenannten Match, also auf einen Spender, der passt. Was ihn ein bisschen schockiert, ist, dass es so wenig Leute in der Schweiz in dem Spenderegister eingetragen sind. Und darum ist der Marco mit seiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat auch mit mir über seine ganz persönlichen Erlebnisse geredet.
Habt ihr zwar euch getroffen eigentlich?
Nein, wir haben das Ganze per Telefon gemacht, weil der Marco muss sich natürlich schützen und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das besonders wichtig. Ja, Marco, du hast dich bereit erklärt, um mit uns über deine Krankheit zu reden. Du hast Lymphdrüsenkrebs und bist darum auch auf eine Stammzellenspende angewiesen. Gehen wir vielleicht mal an den Anfang. Du hast erfahren, dass du wieder Krebs hast bei einem Routineuntersuch. Was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
Es ist eben schon der zweite Rückfall, also das bedeutet eigentlich, habe ich schon das dritte Mal. Was speziell an dieser Situation oder was schwieriger an dieser Situation ist, umso mehr Rückfälle, dass man hätte, so ist es jetzt bei uns gewesen, umso schwieriger ist es zum Verarbeiten gewesen. Also wo wir davon gehört haben, dass es ein weiterer Rückfall ist, also der zweite Rückfall, haben wir wirklich ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Also da haben wir wirklich 4-5 Tage viel brüllt und irgendwann hat sie so wie einen Knopf rumgetan, wo wie die Energie und Kraft auch wieder da war und auch die Motivation, zum nochmal eine nächste Therapie in Angriff nehmen.
Ist es denn im ersten Moment einfach auch wieder so schlimm, weil man sich denkt, hey, jetzt habe ich doch das abgeschlossen, ich habe es geschafft und jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen?
Ja, vor allem eben, wir haben wirklich abgeschlossen, also wir sind eigentlich wie 100% sicher gewesen, dass er nicht mehr kommt. Wir haben das Jahr vorher sogar ein riesen Fest gemacht mit so vielen Leuten und haben da gefeiert. Und dann ist einfach der halbjährige Untersuch gekommen. Und da ist wie so ein bisschen, es hat uns wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil wir dort drin sind mit so Sicherheit, dass das alles in Ordnung ist.
Du hast dich ja gut gefühlt. Also es ist wirklich einfach ein Routineuntersuch gewesen.
Ich habe mich sogar sehr gut gefühlt. Also, ich habe am gleichen Tag, mit dem Velo von St. Gallen auf Drogen raufgefahren und am gleichen Tag, als ich den Untersuch hatte, oder das Gespräch mit dem Arzt, wie topfit gefühlt, einen neuen Rekord mit dem Velo gemacht, auf Drogen rauf, eine hohe Freude gehabt, dass ich so fit bin und ja, wirklich gesund, fit, alles gefühlt, schon so kleine, in der Brust so kleines Stechen gehabt, und durch das Stechen sind wir darauf gekommen, dass man weitere Untersuchungen in die Wege leitet. Aber das war eigentlich wie alles gewesen.
Wie geht denn ihr in der Familie mit dem um? Also kommst du da viel Unterstützung über?
Wir kommen wirklich sehr, sehr viel Unterstützung über. Also es ist wirklich die ganze Familie, die uns wirklich Tag und Nacht unterstützt. Also Nacht, es hat schon Situationen gegeben, da haben wir in Notfall müssen und dann können wir wirklich neben dem anrufen, der uns gerade unterstützt. Und wir haben ein riesen Umfeld, das uns hilft. Wir müssen aber selber auch ein bisschen schauen, jetzt mit der ganzen Situation von Corona. Also da haben wir die Leute ein bisschen müssen reduzieren, einfach, dass wir nicht zu viel bei uns haben. Da fällt uns ein bisschen schwierig, vor allem, weil wir merken selber, auch viel würde gerne noch mehr helfen. Und dann müssen wir ein bisschen blocken, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Corona. Das ist auch, was uns noch ein bisschen in den Strich durch die Rechnung zieht. Aber sonst haben wir wirklich sehr, sehr viel Unterstützung von der ganzen Familie und noch mehr, also von der grösseren Familie auch noch. Also ich rede da von Cousin und Cousinen. Ja, da haben wir eine riesige Unterstützung.
Du machst zurzeit ja jetzt wieder eine hochdosierte Chemotherapie. Was tut dir gut in dieser Zeit?
Das, was ich jetzt habe, ist eigentlich wie so normale Chemotherapie. Sie ist sehr stark. Also ich komme, die Haare sind wieder ausgefallen oder meine Blutwerte sinken dann auf einmal wieder. Aber selber merke ich, dass sie nützt. Also das Stechen zum Beispiel in der Brust ist weggegangen. Also die aktuelle, die ich habe, die nützt die Chemotherapie. Und dazu kommt noch, dass ich sie eigentlich recht gut verträgen kann. Sehr wenig Nebenwirkungen. Und da ist ja immer das Hauptsächliche, dass man Nebenwirkungen so tief wie möglich behalten.
Wie ist denn da, Marco, wenn einem jetzt ein Arzt so eine Diagnose überbringt? Redet er da auch von Überlebenschancen?
Ich bin froh, dass ich ganz, ganz einen guten Arzt habe. Er hat da wirklich, ist auch so, sagen wir mal, so positiv eingestellt wie ich. Da mit der Lebenschance ist einmal ein Thema gewesen, also wo es wirklich darum geheißen hat, wenn jetzt die Therapie, die ich jetzt anfange oder sollte anfangen, die Hochdosis mit den fremden Stammzellen, dass wenn die nicht funktioniert oder nochmal zum Rückfall kommt, dass dann, ja, dass man dann nicht mehr viel machen kann, dass man dann eigentlich in die Palliativ reinkommt. Das ist einmal das Thema gewesen. Und der ist aber so positiv wie nie, dass er ja gerade gesagt hat, aber das vergessen wir jetzt. Jetzt müssen wir uns darauf einstellen, was jetzt auf uns zukommt. Und dass wir da einfach ja, fest daran glauben und dass das die Lösung ist.
Kannst du die negativen Gedanken immer gut wegtun? Oder gibt es Momente, wo die mal raufkommen?
Man muss die positiven wie auch die negativen Gedanken zulassen. Die kommen rauf. Da bin ich ganz ehrlich. Also da, man hockt einmal dort und ja, sagt halt wortwörtlich, der verdammt hohe Scheiß. Und da muss auch mal sein. Sind bei uns und vor allem auch bei mir sehr wenig, das ist wirklich gut. Aber es gibt auch die Momente. Also man ist mal ein bisschen müde, man ist mal ein bisschen geschlaucht und dann kommt da eher, wie man einfach so im normalen Alltag ist, dann ist man eigentlich recht positiv, bin ich dann eingestellt.
Hat man denn manchmal auch Angst?
Ja, da hat man. Also da, ich denke auch, das ist ein Gefühl, das man zulassen, die Angst oder eben mit dem mal Gedanken auseinandersetzen, ja, was ist, wenn es nicht funktioniert, also dann kommt automatisch Angst. Ich versuche das so ein bisschen zu unterdrücken, also zu unterdrücken schon zulassen, aber dann einfach so schnell wie möglich wieder ein bisschen ins Positive reinkommen.
Gibt dir etwas Kraft in dieser Zeit?
Ja, ganz viel Kraft gibt mir die Familie. Meine zwei Kinder und Frau, wo ich auch gerne Zeit mit ihnen verbringe. Und das ist wirklich etwas, wo mir sehr viel Kraft, Energie und Motivation gibt. Also mit denen so wirklich ein Ziel vor Augen. Ich würde weiterhin das können erleben, das können geniessen, wie die Kinder gross werden, die Zeit mit der Familie und mit der Frau verbringen. Also da gibt mir sehr, sehr viel Kraft.
Du hast mir im Vorfeld von dem Interview gesagt, dass du ja nicht religiös bist. Ist es für dich gar kein Thema, um irgendwie zu sagen, ja, ich glaube an Gott und der hilft mir in dieser Zeit?
Bis jetzt nicht. Was aber neu so ein bisschen Spiel reingekommen ist so ein bisschen Meditieren. Ich setze mich jetzt auch mit ein bisschen Yoga auseinander, ob da noch etwas wäre von mir, wo ja eigentlich auch ein bisschen so in die gleiche Richtung geht, aber jetzt so der Glaube an Gott und dass er, ich sage jetzt in dieser Situation, mich könnte unterstützen, da ist, ich sage einfach wirklich bewusst, bis jetzt nicht dazugekommen. Mhm. Weil, hättest du mich gefragt vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren, ob ich mal Meditation mache und Yoga, habe ich auch Nein gesagt. Darum, ich sage mal, ausschliessen würde ich es nicht, mhm. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht in was soll ich sagen, zur Hilfe genommen.
Wie gehst denn du mit dem Thema Tod um? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Ja, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Mhm. Mit dem Tod, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich jetzt das erste Mal erst jetzt auseinandergesetzt, seit dem zweiten Rückfall. Mhm. Vorher war das nie ein Thema gewesen, und jetzt so einfach, wo es halt wirklich beim Arzt einmal zum Thema geworden ist, auch mehr auseinandergesetzt. Jedoch so ein bisschen, ja, so wenig wie möglich, weil sie wie aktuell ja noch nicht ein Thema ist. Also bei mir ist immer noch Hoffnung und ich sage jetzt mal den Glauben daran, dass man einen Spender findet und dass alles gut geht und ja, dass ich eigentlich wie nächstes Jahr gesund bin. Darum, ich habe ja noch nicht so eine Diagnose bekommen, jetzt können wir nichts mehr machen. Darum habe ich mit dem gedanklich klar ab und zu auseinandergesetzt, aber nicht so intensiv.
Du hast es gerade angesprochen, eben, es gibt noch ganz viel Hoffnung, nämlich auf einen sogenannten Match, also dass man den richtigen Spender für dich findet. Hättest du im Voraus gedacht, dass das so ein schwieriges Unterfangen ist? So?
Ja, da hätte ich nie gedacht. Und so ist auch alles ein bisschen ins Rollen gekommen. Also wir sind Kontakt aufgenommen mit denen, die zuständig sind für die ganze Blutstammzelle spend und sind parallel auf der Homepage gewesen und haben einfach festgestellt, dass in der Schweiz gerade mal 160'000 registriert sind. Und wenn man dann so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung hört, dass 1 zu 500 oder 1 zu 1 Million eben passt, ja, dann fängt man mal an rechnen und merkt, da passen nicht viele in der Schweiz. Klar, es ist eine weltweite Datenbank und dort sind einige Millionen drin, ich glaube etwa 10 Millionen, und dann hat man natürlich schon ein bisschen mehr Hoffnungen. Aber da, wo wir wirklich das erste Mal in Kontakt gekommen sind, haben wir nicht gedacht, dass das so ein schwieriges Unterfangen ist.
Jetzt wartest du aktuell eigentlich darauf, dass ein passender Spender gefunden wird. Wie fühlst du dich in dieser Warteposition?
Es ist so ein bisschen innerlich, also ich versuche wirklich so wenig wie möglich daran zu denken, weil ich kann es ja selber wie nicht beeinflussen. Und wenn ich mir doch jeden Tag so daran denke, oh, hoffentlich finden sie es, hoffentlich finden sie es, da wäre ein Stress. Sondern ich glaube eher, also wieso, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man jemanden findet, dass jemand passt. Und da ist so ein bisschen meine Hoffnung. Und Hoffnung, also bei meinen Geschwistern hat es nicht geklappt. Hoffnung habe ich noch bei Cousinen, wo auch noch in so ein bisschen engere Auswahl gekommen sind, dass dort vielleicht jemand passt. Oder einfach auch ja, halt auf der grossen, weiten Welt. Also man hört immer wieder, dass sie irgendwie von Kanada oder Brasilien haben sie nicht mehr gefunden und dann fliegen sie da hin. Darum, ich glaube wirklich ganz fest, dass man da nicht mehr findet.
Du hast ja auch den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht. Also FMS Today zum Beispiel hat einen Artikel veröffentlicht. Würdest du die Leute auch ein bisschen ermutigen, zu sagen, hey, meldet euch dort an, macht das und lasst euch registrieren?
Ja, das ist wirklich meine Hauptbotschaft. Also die Leute sollen sich registrieren lassen, weil es ist so einfach und man kann mit so etwas Kleinem kann man Leben retten. Also wer sich registriert, der kommt 4 Wattenstäbchen über, dann muss man es einfach durchs Maul zeichnen und dann die Maulschleimhäute einschicken. Und so ist die Registration dann schon abgeschlossen mit dem Fragebogen, der auf der Homepage ist. Und nachher, wenn sie so mal weiter sollte gehen, dann ist es ja so, dass man dann das erste Mal Blut gibt. Erst, wenn man so denkt, das könnte passen. Und dann, wenn es wirklich dazu kommt, zu der Blutstammzelle spinnt, dann ist das ganz etwas Einfaches. Also, ich sage immer, es ist ein bisschen mehr wie Blutspenden. Weil man wird, sie nehmen aus der einen Vene, ich sage jetzt mal aus dem linken Arm, nehmen das Blut raus. Dann geht es durch eine Maschine durch. Wird gefiltert und im rechten Arm geht der Rest vom Blut wieder rein. Also sie nehmen wirklich nur die Stammzellen raus. Geht etwa 3 bis 6 Stunden und am Schluss kann man heim. Und nach meinem Wissen geht es einem gut. Also ich habe es vor 2 Jahren gemacht, für mich selber. Ich habe ja die eigenen Stammzellen mal bekommen. Und es ist wirklich, es ist nichts. Ich bin nachher heim und mir ist es ganz, ganz gut gegangen. Von dem her würde ich die Leute wirklich motivieren für das. Und vor allem, mich kann auch vielen Leuten helfen. Es ist ein kleiner Eingriff und man kann einem kleinen Kind helfen, man kann einem Mami helfen. So ist jede Familie glücklich, wenn sie irgendwann zu so einem Match kommt.
Aber du machst es jetzt nicht nur für dich selber, dass du die Leute eigentlich ermutigst, sich da anzumelden?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich mache es wirklich für alle, die in dieser Situation sind wie ich, die einfach froh sind, wenn sie irgendwann hören, mal, wir haben ihn aber gefunden. Ich mache es wirklich, so kann man allen helfen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt durch den Aufruf für mich nicht findet, die ist eigentlich recht klein, weil es geht auch zwischen 2 bis 4 Monaten, bis die Leute in der Datenbank drin sind. Und bei mir wäre der Plan, dass wir eigentlich hoffentlich im Dezember könnten loslegen mit der Hochdosis und mit der fremden Stammzelle. Und so merkt man, ist der, also da wäre ein ehrgeiziges Ziel und es wäre unglaublich, wenn da gerade wieder aufgeht mit jemandem, der sich jetzt registriert. Darum, Also logisch mache ich es auch für mich, aber eigentlich für alle, die in dieser Situation sind.
Marco, du bist ja Lehrer. Deine Schüler werden jetzt sicher auch mitbekommen haben, was da mit dir los ist. Erlebst du diesbezüglich auch emotionale Momente?
Ja, ich erlebe auch viele emotionale Momente. Also nicht nur von der Schülerseite selber, sondern auch von mir. Also ich hatte eine ganz, ganz gute Klasse und dritte Oberstufe. Und habe mich eigentlich müssen so wie verabschieden, in dem Sinn, dass ich bis zu der Sommerferien nicht mehr komme. Und da war sehr, sehr emotional gewesen. Und auch jetzt, von vielen Nachrichten über, von Eltern, von den Schülern oder auch von Arbeitskollegen selber. Ja, ich sage immer, wenn man arbeiten kann, dann ist da immer ein Zeichen von gesund. Und darum ja, vermisse ich es auch sehr.
Ist das dein grosses Ziel, um auch wieder vor Klasse stehen?
Ja, das ist ein ganz grosses Ziel. Und ich würd, also mein Ziel wäre auch, dass ich noch vor der Sommerferien wieder kann, noch zu der aktuellen Klasse gehen, mich verabschieden, ihnen alles Gute wünschen für die Zukunft und nachher dann nach der Sommerferien mit der neuen Klasse in Drogenoben können starten.
Wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz fest Daumen und danke vielmals für deine Offenheit.
Ja, ich danke euch, danke.
Eine Blutstammzellenspende von der richtigen Person kann dem Marco also das Leben retten. Als Spender registrieren kann man sie ganz leicht unter www.blutstammzellspende.ch. Dort gibt es auch eine Infobroschüre, die man sich durchlesen kann und dann fehlen eigentlich nur mehr ein paar Klicks. Aus medizinischen Gründen können Sie auf dieser Seite nur Personen registrieren, die zwischen 18 und 40 Jahren alt sind.
Ja, mich hat die Geschichte von Marco so berührt, dass ich mich registriert habe und es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, und wie das denn abläuft, wenn man tatsächlich als Spender in Frage kommt, das erklärt uns, wie schon angekündigt, jetzt eine Frau, die das alles aus eigenen Erfahrungen kennt.
Ganz genau. Und zwar ist es die FM1-Moderatorin Rosi Hörler. Sie hat vor rund 5 Jahren die Diagnose akute lymphatische Leukämie erhalten. Krebs. Diese Diagnose hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Ich wollte zu Beginn von ihr wissen, wie sie gemerkt hat, dass was nicht ganz stimmt mit ihr.
Ja, das war im Sommer 2015 und ich habe dort einfach gemerkt, immer wenn ich mich irgendwie aktiv betätigt habe beim Wandern oder gerade schon beim Steigenlaufen, dass meine Kondition extrem abgenommen hat und ich immer weniger Luft bekommen habe. Das hat damit zu tun, dass die Leukämie halt auch die roten Blutkörperchen kaputt macht und die ja zuständig sind für den Sauerstofftransport im Blut. Wenn der weniger wird, dann hat man halt eben auch keine Kondition mehr und kommt immer weniger Luft über.
Die Diagnose hat sehr schnell bekommen, 3-4 Stunden nachdem sie ins Spital kam.
Was ist ihr denn durch den Kopf gegangen, wo sie die Diagnose bekommen hat?
Das ist halt schon, es ist ein extremer Hammer, man steht unter Schock. Man weiss, das Leben wird sich jetzt komplett ändern, also um 180 Grad drehen. Bei mir ist es aber relativ schnell klar gewesen, für mich selber, auch wenn ich extrem unter Schock gestanden bin, dass ich das schaffe und dass ich das überlebe.
Nach 8 Monaten Chemotherapie hat es zunächst so ausgesehen, als hätte die Rosi den Krebs besiegt. Doch 9 krebsfreie Monate später hatte sie einen Rückfall. Es war eine Stammzellentransplantation, die ihr letztlich das Leben gerettet hat.
Nach der Diagnose konnte ich mich selber entscheiden, ob ich da überhaupt will, so eine Stammzellentransplantation, weil sie ja doch auch ziemlich ein gefährlicher Eingriff ist, wo man daran sterben kann, wo man auch noch mal rückgängig machen kann, wenn man mal mit der Behandlung angefangen hat. Da war für mich dann relativ schnell klar, dass ich das machen will. Und dann hat man sofort angefangen zu suchen, mit meiner DNA einen passenden Spender oder Spenderin zu finden. Und da war bei mir glücklicherweise gar kein Problem gewesen. Also es sind jenste Leute in Frage gekommen und 3 haben dann sehr gut gepasst. Und die hat man angefragt und neben von denen hat dann auch zugesagt, um mir die Stammzellen zu spenden.
Also ich stelle mir da ja irgendwie noch kompliziert vor, so eine Stammzellentransplantation. Und tut da eigentlich weh?
Eigentlich nicht. Es ist ganz einfach. Aber das soll die Rosi selber erklären, was da ihre Spenderin genau machen musste.
Sie hat dann müssen Spritzen nehmen über ein paar Tage und so sind ihre Stammzellen quasi in die Blutbahn geschwemmt worden und angereichert worden. Und dann ein paar Tage später hat man die bei ihr aus dem Blut rausgenommen. Also es ist ein bisschen wie eine Blutentnahme, eine grosse, wo einfach das ganze Blut durch eine Zentrifuge durchgeht und die Stammzellen rausgefiltert werden. Das Einzige, was sie gespürt hat, ist natürlich ein Aufwand, ein zeitlicher. Und was sie noch natürlich gespürt hat, ist vielleicht ein bisschen Grippesymptome, vor allem Gliederschmerzen. Der Rest ist eigentlich eben wie, wenn man geht, Blut spenden. Und dann ist natürlich auch Transplantation ähnlich wie beim Blutspenden. Also ich habe einen Sack eben mit diesen Stammzellen, die bei mir über die Venen in die Blutbank geleitet werden. Und von dort aus finden die gespendeten Stammzellen den Weg dann automatisch ins Knochenmark, wo sie sich dann einnistet. Also es ist eigentlich heutzutage nochmal so eine grosse Sache, so eine Transplantation.
Wenn denn alles gut geht?
Nach der Transplantation gibt es nämlich 100 kritische Tage. Das eigene Immunsystem ist ja so nach unten gefahren, dass das gar nicht so einfach ist.
Da ist dann so ein bisschen die alles entscheidende Zeit. Verträgt der Körper die Stammzellen, spendet, stoßt sie ab oder besser gesagt stoßt das neue Immunsystem im Körper ab? Schaffe ich es ohne größere Infektion durch die Zeit durch? Weil eine Infektion ist eine Komplikation und würde mich halt auch wieder zurückwerfen, wenn ich zum Beispiel Fieber hätte und so, was dann auch extrem gefährlich könnte wäre und im schlimmsten Fall bis zum Tod hätte können führen. Aber bei mir ist da eigentlich alles relativ gut abgelaufen.
Mega gut, dass dann alles so gut verlaufen ist. Auf fmsd.ch gibt es übrigens ein sehr emotionales Video, wo Rosi dann zum ersten Mal nach ihrer Krankheit wieder im FM1-Studio gestanden ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, hat Rosi eigentlich die Frau kennengelernt, die ihr die Stammzellen gespendet hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja noch verbindet.
Nein, ich weiss nicht, wer mir Stammzellen gespendet hat. Wenn ich weiss, dass es eine junge Frau ist. Und sie hat mir vor etwa 2 Jahren hat sie mir einmal einen Brief schreiben. Und sie hat das an den Weihnachten gemacht. Also es war ein Weihnachtskätli und hat einfach so ein bisschen gefragt, wie es mir geht und hat ein bisschen erzählt. Und zu viel hat sie nicht verraten, weil der Brief hat auch kontrolliert. Von denen, die halt Blutstammzellenspende organisieren. Und ja, darum ist dann der Brief auch im März angekommen, auch wenn es ein Weihnachtskätli gesehen ist. Und die Anrede war komischerweise geschwärzt gesehen. Ich weiss nicht wieso, da war irgendetwas versteckt gesehen, wo hätte ich auf sie schliessen können. Weil sie will natürlich schon nicht, dass man einander kennenlernt. Und ich habe ihr dann natürlich auch zurückgeschrieben. Und eben, ich musste auch zuerst den Brief kontrollieren lassen. Und ob der oder wie der dann weitergeleitet worden ist, da weiss ich selber auch nicht.
Ich war ehrlich gesagt zuerst verwirrt, warum da so ein Geheimnis draus gemacht wird und man sie nicht einfach treffen kann. Aber die Rosi meinte, man will dadurch verhindern, dass ein Dankbarkeits- und Abhängigkeitsverhältnis entsteht.
Dass zum Beispiel mehr als Spenderin nicht irgendwelche Forderungen können stellen, so quasi, hey, ich habe das Leben gerettet, du musst mir jetzt irgendwie da und da zahlen oder machen oder irgendwie. So viel es mir ist, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, geht es halt auch um das Transplantationsgesetz und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du dann halt zum Beispiel ein Herz von deinem kranken Sohn weiter transplantiert wird und da dann irgendwo quasi weiterlebt in einer anderen Person, dass dann also eine emotionale Abhängigkeit kann entstehen kann. Das ist jetzt bei meiner Stammzellenspende nicht so extrem, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel auch bei Organspenden das könnte zum Problem wäre. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen der Schutz von beiden. Ich glaube auch, es ist nicht so angenehm, wenn du weißt, wer dir gespendet hat. Ja, dass du dann einfach immer musst so dankbar sein musst. Und das kann dann mit der Zeit auch sehr anstrengend sein. Weil du kannst gar nicht all deine Dankbarkeit, die du hast, kannst du gar nicht zeigen. Das ist wie nicht möglich. Da ist es, glaube ich, ein bisschen.
Auf ihrem Blog rosi-ergänzt-leukämie.com schreibt die Rosi, dass die Diagnose ihr Leben radikal verändert und in neue Bahnen gelenkt hat. Kurzfristig natürlich wegen der vielen Spitalaufenthalte und weil die Gesundheit zur Priorität Nummer 1 geworden ist.
Längerfristig kommt man natürlich einfach einen anderen Blick aufs Leben über. Also man schätzt Sachen mehr, man ist vielleicht ein bisschen schneller zufrieden, man strebt immer nicht nur nach mehr, man geniesst Sachen, kleinere Sachen, grössere Sachen, man ist so ein bisschen präsenter, man fängt auch fest an, auf sich selber zu schauen und zu hören und auf sich selber auch aufzupassen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein mega Druck ist, wenn man dann immer das Gefühl hat, man müsse jetzt für alles dankbar sein im Leben.
Ja, das meint die Rosi auch. Sie hat gesagt, manchmal kann man es ruhig ein bisschen schleifen lassen oder braucht so Tage. Ich wollte von ihr nur wissen, ob sie sich in der Zeit der Krankheit auch mit dem eigenen Tod beschäftigt hat.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie richtig mit dem Tod beschäftigt, weil es für mich einfach keine Option war. Punkt. Wir haben auch immer alle gesagt, mach eine Patientenverfügung, mach da und da. Immer wieder meine Eltern, mein Freund, die Ärztinnen und Ärzte, immer wieder haben sie es gesagt. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, weil sterben ist keine Option.
Bis auf einmal, wo sie eine Blutvergiftung hatte, ist bei ihr ja alles gut gegangen. Und doch hat sie jetzt ihr Umgang mit dem Tod verändert.
Mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich mein Leben so gelebt habe, und ich glaube, da ist dann auch da, wo man dann auch ein bisschen lernt, dass man das Leben so lebt, dass man eigentlich jeden Tag gehen könnte. Also sprich, ich habe in meinem Leben eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und alles, was jetzt noch kommt, ist so ein Eintöpfchen. Und ich glaube, das ist genau so ein Lebensziel, das man haben sollte oder das ich unbedingt will haben, ist halt eben, dass man jeden Tag, es klingt so abgelutscht, aber dass man jeden Tag so lebt, als wäre es der Letzte. Und da hat aber schon ein bisschen Wahrheit.
Das sind doch schöne Schlussworte. Ich hoffe, wir haben vielleicht den einen oder anderen können dazu bewegen, sich für eine Stammzellenspende zu registrieren und vielleicht so schon bald ein Leben zu retten. Schön habt ihr eingeschaltet und hoffentlich machen wir das auch nächste Woche wieder.
Der Gott und die Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche der Kantone St. Gallen und Appenzell.